die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich würde mal behaupten, Kinder lieben Wimmelbilderbücher. Erwachsene vielleicht auch, weil es in diesen Wimmelbilderbüchern ganz viel zu sehen gibt. Ganz viele unterschiedliche Dinge, Menschen, Sachen, Tiere, Gegenstände, ganz viele Details. Und da hat man mit einem Bild dieses Wimmelbilderbuches eine ganze Zeit zu tun und ist auf Entdeckungsreise und freut sich, was es da so gibt. Ein Wimmelbild ist auch das Plakat für das Altstadtfest. Da gibt es auch eine ganze Menge zu sehen und zu entdecken. Ich muss ja gestehen, ich habe mir das gar nicht wirklich angeguckt. Ich dachte, okay, es gibt wieder ein neues Plakat für dieses Jahr Altstadtfest, prima. Eines gebe ich ja zu, den Feuerwehrmann habe ich erkannt, woran das wohl liegt. Erst als jemand aus der Gemeinde eine Aufgabe stellt und sagt, guckt euch das Bild doch mal genau an, was entdeckt ihr darauf? Da ist mir erst mal Martin Luther und Philipp Melanchthon aufgefallen. Aber vielleicht habt ihr euch das ja genauer angeschaut, dieses Plakat für das Altstadtfest, wo eben nicht nur draufsteht, von wann bis wann es ist, sondern da ist auch ein Stein drauf, so eine Art Podest. Auf diesem Podest ist eine Inschrift. Hat die jemand entdeckt gehabt? Naja. Da steht ein Bibelwort drauf. Oder nicht ein Bibelwort an sich, sondern die Stelle eines Bibelwortes. Da steht nämlich drauf, Apostelgeschichte 17, 23. Jetzt müsste man wissen, was Apostelgeschichte 17, 23 steht. Das ist ein Wort, das der Apostel Paulus spricht, wo er in Athen ist. Paulus geht durch Athen und schaut sich die Stadt an und sieht ganz viele Dinge. Und dann sagt er zu den Gelehrten dort, ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Dieses Wort versteckt sich also in dem Plakat für das diesjährige Altstadtfest. In diesem Wimmelbild. Und auch unser Leben kann wie ein Wimmelbild sein, in dem sich so vieles verbirgt, in dem es so viele unterschiedliche Facetten gibt, so viele unterschiedliche Details. So viele unterschiedliche Prägungen, so viele ganz unterschiedliche Erfahrungen, so vieles, was uns bewegt, was uns beschäftigt, was wir von außen aufgenommen haben und eingebaut haben. Und in diesem ganzen Gewimmel auch des eigenen Lebens kann es manchmal verschütt gehen, dass der Erste in unserem Leben Gott ist oder sein soll. Paulus, nachdem er so angefangen hat, spricht dann weiter in die Runde dort in Athen. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige eurer eigenen Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Eigentlich bräuchte man jetzt gar nichts mehr weiter sagen. Ich könnte mit der Predigt aufhören. Paulus hat alles gesagt. Ja, wir feiern Feste. Und das gehört zu unserem Leben dazu, Feste zu feiern. Ja, Gott will mit uns Feste feiern. Er will mit uns einmal das größte Fest feiern, das es überhaupt geben wird. Das werden wir auf Erden gar nicht schaffen. Aber er will dieses Riesenfest mit uns feiern. Auch das Altstadtfest gehört dazu und es wird auch heute mit einem Gottesdienst gefeiert. Ich glaube, gerade jetzt beginnt es. Was hat Paulus gemacht? Paulus hat sich in Athen umgeschaut und eine Vielzahl von Heiligtümern vorgefunden. Für alle möglichen Götter, die das griechische Pantheon diese Götterwelt kannte. Und um bloß ja nicht einen zu vergessen, haben sie noch einen Altar hingestellt für den unbekannten Gott. Denn der könnte ja neidisch werden, zürnen und das käme schlecht für die Athener. Heiligtümer gibt es auch heute. Heiligtümer im eigenen Leben. Heiligtümer in unserer Gesellschaft. Und wir können aus allem Möglichen ein Heiligtum, eine Verehrung, einen Götzen machen. Ja, Gesundheit ist wichtig. Aber man kann Gesundheit auch so überhöhen, dass es zum Götzen wird. Dann spricht man schon fast vom Gesundheitswahn. Sich sportlich zu betätigen ist wichtig. Aber man kann auch Sport und Fitness zu einem Heiligtum, zu einem Götzen machen. Die Schönheit, die Freiheit und. Überall da, wo wir das in die Mitte des eigenen Lebens stellen, als das Größte und Wichtigste hinstellen, wo wir Zeit dran geben, Geld dran geben und ich weiß nicht was, können Dinge zum Heiligtum werden. Da wird die Aufmerksamkeit hingegeben, die Kraft mit Ehrgeiz demnach gestrebt. Und die Frage ist, in all dem, was da so vielleicht in uns ist, an Heiligtümern, an falschen Heiligtümern, was uns da so von außen angeboten wird, das brauchst du unbedingt, weil das macht dich glücklich und nur das und nichts anderes. Wie viel Aufmerksamkeit schenken wir da unserem Gott? Wie sehr ist er uns bekannt? Und wie viel Zeit widmen wir unserem Gott? Wie viel Raum geben wir ihm? Denn über all dem ganzen Angebot kann es in der Tat sein, wie in einem Wimmelbild, dass er verschüttet geht. Dass man Gott erst wieder suchen muss. Wo ist er denn eigentlich? Unter wie vielen Dingen habe ich ihn denn eigentlich begraben? Und so dürfen wir das heute auch wieder hören mit Paulus, der sagt, es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir den Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus und Jesus selbst kennen und immer mehr und immer besser kennenlernen. Und dass wir ihn bekannt machen. Dass wir nicht nur selber neugierig sind, auf mehr von Gott zu hören, mehr ihn kennenzulernen, sondern dass auch andere neugierig werden. Und dass wir zu ihm einladen und dass wir mit ihm leben. Neugierig werden auf Gott. Dabei ist mir etwas anderes eingefallen, worauf man neugierig sein kann. Es gibt etwas, was zum Beispiel die Filmindustrie geschickt macht. Sie produziert Serien. So die jüngere Generation, also unser Sohn zum Beispiel, der schaut eigentlich kaum noch Fernsehen, der schaut Netflix. Und da gibt es, was weiß ich, zig Serien. Und Serien haben eines. Sie ziehen in den Bann. Und vielleicht ist das dem einen oder anderen auch schon mal passiert. Er guckt sich so eine Folge einer Serie an und dann, wenn die aus ist, anstatt auszumachen, bei Netflix geht das ja, einfach die nächste Folge zu schauen. Und weil das so spannend ist und man einfach mit hineingezogen wird in diesen ganzen Plot, also in dieses ganze Geschehen, da möchte man wissen, wie geht's denn weiter? Und mit den Gedanken ist man dabei, mit den Gefühlen ist man dabei. Und so kann es sein, dass man 4, 5, 6 Folgen hintereinander sich anschaut. Dafür gibt es auch ein Wort, das habe ich schon wieder vergessen. Wir müssen an der Stelle uns disziplinieren, wenn wir in so etwas reingeraten, auszumachen. Das fand ich immer schön bei Löwenzahn, wenn er gesagt hat nach der Sendung, nur ist Schluss, nur macht aus. Ihr Lieben, so wie das, wie Serien uns in Bann ziehen können, so will uns eigentlich Gott in seinen Bann ziehen, dass wir in seinem Wort lesen und sagen, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Herr, ich möchte wissen, wie dein Weg weitergeht mit mir und mit uns und mit unserer Gemeinde. Ich möchte erleben, was du tust, weil du bist der lebendige Gott. Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und was in deinem Wort steht, das gilt heute noch und das dürfen wir heute noch erleben. Und das dürfen wir nehmen. Im Glauben in Anspruch nehmen, heißt es im Römerbrief. Und dann zu erleben, was macht Gott daraus? Ich denke, wir werden irgendwann wahrscheinlich demnächst nochmal zu hören kriegen, wie Gott das gemacht hat. dass Walis innerhalb von wenigen Tagen aufs Kind gekommen sind und jetzt 4 Kinder haben. Wie Gott da hineinwirkt und welche Wege er geht. Und das ist doch spannend, dass wir das, anstatt über Serien zu erzählen, was darin vorkommt, zu erzählen und uns auszutauschen, was Gott unter uns tut, was er wirkt und davon Zeugnis geben. Und dann macht uns das neugierig und hungrig, mehr davon zu erleben oder selber vielleicht zu erleben. Und davon spricht Paulus, davon spricht die Bibel. Und das ist nicht der für die Athener, ja, unbekannte Gott, aber für uns ist es doch der bekannte Gott, der sich uns zu erkennen gibt in Jesus Christus. Und indem wir nach Gott suchen, indem wir dann auch voneinander erzählen, was wir mit Gott erleben, da werden Heiligtümer, die in uns sind, verblassen. Sie werden zurückdrehen. Das ist sehr interessant. Der Paulus, er kritisiert die Athener nicht und sagt, das ist Mist, was ihr hier macht. Sondern sagt, ihr wisst, da gibt es etwas, aber ihr habt es nur noch nicht erkannt. Ihr habt den noch nicht erkannt, der wirklich Gott ist. All unsere Heiligtümer werden verblassen oder nichtig werden, wenn wir uns Zeit nehmen, den lebendigen Gott mehr und mehr kennenzulernen. Und Paulus tut das auch in manchen Briefanfängen. Wenn er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Ja, den dürfen wir kennenlernen, den Gott der Barmherzigkeit. Was heißt das, dass er barmherzig ist und dass er tröstet? Oder gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Oder er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Das ist spannend, das zu entdecken und zu erfahren und von ihm zu empfangen und das dann auch zu erzählen. Wenn wir das nicht tun, Gott so in die Mitte stellen, dann werden wir dem erliegen, was in der Welt, in der Gesellschaft so ist, denn an uns verdienen sich die Wirtschaft und die Industrie goldene Nasen. Und gleichzeitig wird das eigene Leben immer wieder geopfert dem, was nämlich von dort angeboten wird, weil das so wichtig ist, weil das Leben verspricht, Erfolg verspricht, Glück verspricht. Und dabei kann Gott in der Tat zum Unbekannten werden, weil wir nach Ersatz greifen. Aber gerade Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, ist es, von dem wir alles empfangen, der uns mit allem Guten versorgt und zu dem wir jederzeit kommen dürfen, ohne Geld, ohne Leistung. Er hat uns doch eine Tür zu sich geöffnet, die niemand schließen kann, nämlich in Jesus Christus. Und so sagt Paulus im Brief an die Römer, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und das ist irgendwo der Schlüssel. Die Suche nach Liebe, nach Anerkennung, nach Annahme, zu wissen, da gibt es jemand, der mich liebt. Und danach dürsten wir. Das wollen wir wissen, dieses, oder erfahren, dieses tiefe Wissen, geliebt zu sein. Nicht für das, was wir leisten, sondern um unserer selbst willen. Und diese Gewissheit, die gibt es nur in der Beziehung zu Jesus Christus. und im Heiligen Geist, der uns das offenbart. Und dazu lädt uns Paulus ein, Gott mehr und mehr zu entdecken, kennenzulernen, seine Liebe zu erfahren. Nicht mit dem Verstand allein, denn da kommt die nicht an, sondern vor allem mit dem Herzen. Die Liebe Gottes und die Beziehung zu Jesus Christus geschenkt durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz und seine Auferstehung, das ist die Grundlage für das Leben. Und im Glauben nehmen wir das an, sagt Paulus. Wir müssen es für uns in Besitz nehmen, sagen, und ich richte mein Leben danach aus, ich stelle mein Leben auf dieses Fundament und er ist es und Gottes Wahrheit ist es und seine Liebe ist es, die mich bestimmen. Diesen Altar stelle ich in die Mitte meines Lebens. Nicht nach dem dann unbekannten Gott, sondern nach dem Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart. Dieses Heiligtum aber will gepflegt sein, will als Beziehung gelebt sein, Tag für Tag. Und das ist Gottes Lebensserie für uns. Hineingenommen in seine Gedanken, in seinen Willen, hineingenommen in den roten Faden, den er in unserem Leben spannt. Trotz allem Leid, trotz allen Umwegen, trotz allerlei Einflüssen von außen, aber auch von innen. Hineingenommen als seine Verwalter und Haushalter der mancherlei Gaben Gottes und Miterben seines Reiches. Paulus lädt uns ein zu einer Entdeckungsreise, der Jesus mehr und mehr kennenzulernen, den Vater kennenzulernen, den Heiligen Geist kennenzulernen, die Beziehung zu vertiefen und zu lernen, das im Glauben in Anspruch zu nehmen, für sich selbst in Anspruch zu nehmen. An dem, woran wir durch Christus teilhaben. Wie einem Wimmelbild heißt es also, genau hinzuschauen, zu entdecken, Wesentliches wahrzunehmen, auch in der Schrift wahrzunehmen, auf Gott zu sehen, auf den Heiligen Geist zu hören, was er mir, was er uns, was er der Gemeinde zu sagen hat, was er uns zeigen will. Denn nicht ein schönes Fest, nicht das, was ein Produkt verspricht, nicht der eigene Erfolg, nicht die Gesundheit gibt uns die Richtung und stellt uns die Lösung dar. Es ist Gottes Wort, es ist Gottes Reden und es ist unser Gehorsam, damit umzugehen, das zu tun, was sein Wort sagt. Oswald Chambers zum Schluss schreibt unter anderem über den Gehorsam, das ist das ja Mitgehen dann mit Gott. Wenn ich Jesus Christus in einer Lage gehorche, in der ich mich gerade befinde, dann verwandeln sich diese kleinen Begebnisse in Gucklöcher, durch die ich das Angesicht Gottes sehen kann. Und wenn ich Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe, werde ich entdecken, dass durch meinen Gehorsam Tausende gesegnet werden. Wenn das Erlösungswerk Gottes in einer menschlichen Seele so weit fortgeschritten ist, dass er zum Gehorsam kommt, wirkt es immer schöpferisch. Wenn ich Jesus Christus gehorche, wird die erlösende Macht Gottes durch mich hindurch auf andere Menschen übergreifen, weil hinter meiner Tat des Gehorsams die Wirklichkeit des allmächtigen Gottes steht. Amen.